Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen. Das ist die 9. Ausgabe unserer Podcast-Reihe und diesmal sind wir zu Gast gewesen bei Martha Books und haben mit dessen Gründer Kai Hetrich gesprochen. Martha Books ist ein Dresdner Startup, das Bücher und Büromaterialien aus Gras- und Süßgraspapier herstellt und das wir besuchen konnten. Und wir haben ein interessantes Gespräch geführt mit Kai Hetrich über die Produktionsmethoden der Firma, aber auch über die Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften. Sorry, wenn es ein bisschen Klickgeräusche im Hintergrund gibt. Wir haben das in den Büroräumen von Martha Books durchgeführt und da wird natürlich gearbeitet. Ich hoffe aber, dass man es trotzdem gut hören kann. Interessant war das Gespräch allemal und deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß jetzt beim Hören unseres Podcasts mit Kai Hetrich. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen. Der erste 2021 und wir befinden uns heute in den Räumlichkeiten von Martha Books, einem aufstrebenden Startup aus Dresden. Mir gegenüber sitzt der Gründer. Hallo. Können Sie uns mal ein bisschen erklären, was es mit der Idee und dem Konzept hinter der Firma auf sich hat?
Ja, hallo. Ich bin Kai Hetrich, Gründer von Martha Books. Und die Idee hinter Martha Books steckt eigentlich, dass wir nachhaltig Bücher produzieren in erster Linie, also vegane Bücher aus Graspapier. Klingt jetzt immer erstmal ein bisschen verrückt, so vegane Bücher, so sind denn Bücher nicht sonst vegan. Das sind sie tatsächlich nicht, also es befinden sich in Büchern oder auch in den Materialien tierische Bestandteile. Und das war eigentlich so das Bestreben, dass wir sagen, okay, wir machen die Buchproduktion vegan und nachhaltig. Und je mehr man sich damit beschäftigt, stößt man dann auch so auf neue Herausforderungen und damit entwickelt man sich auch weiter. Also wir haben jetzt nicht nur die Buchproduktion, die wir verändern wollen, die wir nachhaltiger machen wollen, sondern wir sind auch immer verstärkt aktiv im Bereich Forschung und Materialentwicklung.
Also die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, da gibt es noch viele Potenziale. Neue Produkte, neue Produktionsmethoden oder?
Genau, das sind Materialien, Produktionsmethoden neue. Also da haben wir auch festgestellt, dass es da so ein paar Grenzen gibt. Das hat zum Beispiel was, oder mal ein Beispiel zu nennen, Klebstoffe, die bisher in der Buchproduktion verwendet werden. Das sind meistens Rottmelte oder Polyurethan-Klebstoffe für die Beleimung von Buchblocks. Und das sind halt Klebstoffe aus Kunststoff. Und wir haben uns halt gesagt, okay, wir würden halt gern den Kunststoff raushaben wollen und arbeiten da jetzt auch an der Produktion von biobasierten Klebstoffen, die auch kompostierbar sind.
Das machen Sie selbst?
In Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, genau. Also wir haben da eher so den Fokus auf die Machbarkeit, auf die Überführung von den Laborergebnissen in die industrielle Weiterverarbeitung.
Da wir das Interview auch im Kontext eines grüner Leben-Specials machen und wir ein bisschen Nachhaltigkeitskonzepte thematisieren wollen, warum ist denn das Thema so wichtig? Und in Ihrer Firma, Ihrer Unternehmensphilosophie spielt es natürlich eine ganz grundlegende Rolle. War das für Sie schon immer ein wichtiges Ziel, was Sie mit Ihrer Firma erreichen wollen?
Auf jeden Fall. Also ich selbst bin auch sehr naturverbunden, bin sehr oft draußen unterwegs und war auch während meines Studiums viel auf Reisen und da sieht man ja auch so in der Welt so die Umweltverschmutzung. Also es sind so ein paar prägende Erlebnisse, die man da so hat. Zum Beispiel in Indien meine Reise, da sieht man auch sehr, sehr viel Umweltverschmutzung und dann denkt man sich, oh mein Gott, ne, das ist ja ganz schön viel, wie soll das jemals wieder rückgängig gemacht werden? Und das war dann halt, ist dann halt die Grundmotivation zu sagen, okay, ich mache das, was ich am besten kann und immer einen Hinblick mit auf Nachhaltigkeit. Also wie kann man das, was wir herstellen oder was wir gebrauchen, auch der Natur wieder zurückgeben. Deswegen arbeiten wir da auch an der Nachhaltigkeit und auch an der, auch dann der Kompostierbarkeit von unseren Produkten.
Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären. Also die Bücher sind kompostierbar?
Zum Teil ja, also einige ja, bei anderen, die sind abbaubar biologisch, aber kompostierbar sind immer noch, also es gibt eine Definition von Kompostierbarkeit, das bedeutet, es gibt eine Heimkompostierbarkeit und eine industrielle Kompostierbarkeit. Heimkompostierbar bedeutet, ich in einer definierten Zeit, so setzt sich der Stoff nach so und so vielen Tagen, nach einer definierten Zeit, einem gewissen Prozentsatz bleibt da noch übrig, ohne eine Zuführung von Energie oder sonstigen Stoffen. Industriell kompostierbar bedeutet, ich führe Energie zu über einen Zeitraum und der Stoff zusetzt sich dann sozusagen, der zusetzt sich dann. Und unser Ziel ist es halt, in erster Linie die Sachen kompostierbar zu machen, aber heimkompostierbar. Das heißt, die müssen so stabil sein, dass sie nicht von alleine zerfallen, aber wenn man sie der Natur übergibt, dass sie sich auch in einem definierten Zeitraum auch dann zersetzen.
Ob man das überhaupt machen will, steht natürlich auf einem anderen Blatt, weil die Bücher nämlich von einer wirklichen ausgesprochenen Schönheit sind. Sie arbeiten da auch mit Künstlern zusammen. Mhm. Wie genau, was bestimmt die Auswahl der Künstler?
Das sind verschiedene Faktoren. Also einerseits natürlich haben wir gewisse Themen, die wir immer mal anregen oder anspielen. So, wir haben zum Beispiel eine aktuelle Kollektion, Female Empowerment. Da haben wir natürlich auch den Fokus auf den Illustrationen oder Illustratoren, auf Weiblichkeit und dem Thema halt gesetzt, und danach suchen wir dann halt auch, dass wir auch diverse oder dass wir da auch eine Auswahl an Künstlern haben, die auch divers sind. Mhm. Ist ja auch so ein Thema, aktuelles Thema.
Also die Diversität spielt genauso wie Nachhaltigkeit eine große Rolle im Firmenkontext. Wenn wir aber trotzdem nochmal zur Nachhaltigkeit zurückkommen, haben Sie den Eindruck, bei Ihren Unternehmenskollegen ist das Thema bereits angekommen? Man spricht ja schon viel darüber und versucht erste Gesetze zu erlassen, um den richtigen Weg zu gehen. Haben Sie das Gefühl, dass man da auf dem richtigen Weg ist?
Auf jeden Fall. Also das Denken oder das Bewusstsein es wird mehr, sagen wir es mal so. Das Problem, was viele oder die Herausforderung, die viele Unternehmen haben, ist, dass sie nun mal sehr, sehr lange schon nach altbewährten Muster arbeiten. Mhm. Was ich eingangs sagte, zum Beispiel mit den Klebstoffen, diese Hotmelt- oder Polyurethan-Klebstoffe, die gibt es seit, ich glaube, aus dem PUR seit den 80er Jahren, und seitdem gab es da keine Veränderung. Und wenn man jetzt, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre arbeitet nach einem gewissen Schema und es funktioniert, dann fällt es dann im Unternehmen vielleicht mit 50, 60, 100 Mitarbeitern schon schwer, auf einmal dieses Konzept, was ja bisher funktioniert hat, völlig umzustellen. Deswegen dauert das. Und da ist halt das, was den Vorteil, den wir als junges Startup haben. Wir haben diesen Background nicht. Das ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil, weil wir Dinge neu denken können. Und diese dann auch überführen in die industrielle Verarbeitung. Also wir schauen, dass wenn wir zum Beispiel neue Methoden oder neue Materialien jetzt erforschen, dass wir dann auch die Gegebenheiten, die da sind, die Maschinen zum Beispiel, die da sind, dass man die nutzen kann. Dass jetzt zum Beispiel eine Buchbinderei jetzt nicht eine neue Maschine anschaffen muss, die mehrere hunderttausend Euro kostet, sondern dass die da sind, dass man das weiterverwenden kann.
Sie geben also Ihre Expertise auch weiter?
Auf jeden Fall. Also das Ziel ist es ja schon, also wir wollen ja nicht, dass wir jetzt was machen und exklusiv die Sachen jetzt verkaufen, sondern das Ziel ist ja schon, dass wir einen Wandel vollziehen, ein Denken und auch, und je mehr Bücher zum Beispiel auch aus Graspapier produziert werden oder aus Süßgraspapier, umso besser ist es für die Umwelt. Was jetzt nicht heißt, dass das andere schlecht ist, aber es ist zum Beispiel, es ist aber ein Schritt in eine Richtung.
Also das ist vor allen Dingen also auch eine gemeinsame Anstrengung, so einen Wandel herbeizuführen, den man nicht alleine vollziehen kann. Bei den Gründern, wie Sie sagen, ist es offensichtlich einfacher, gut zu starten gleich. Bei gesetzten Unternehmen ist es ein bisschen schwieriger. Können Sie sich vorstellen, wie man Anreize setzen könnte, damit dieser Wandel auch in solchen Unternehmen funktioniert?
Anreize könnten, also es wird sicherlich viele Modelle würden sich eignen. Ne? Also wir hatten das Thema auch letztens mal in dem Verband oder mit anderen Verlegern auch, dass man zum Beispiel sagt, man besteuert zum Beispiel nachhaltige Produkte mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz. Bücher sind schon reduziert mit 7%, aber es betrifft zum Beispiel Non-Books oder Geschäftsausstattung, so eine Sachen wie Briefpapier auf nachhaltigen Sachen oder so, oder wenn man jetzt oder ökologische Drucke oder eine ökologische Buchbindung oder so, dass man das zum Beispiel mit einem reduzierten Steuersatz versieht. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder Anreize. Ich denke mal, auch die Anreize kommen auch von den Kunden selbst. Also die Nachfrage wird ja immer größer. Also wir merken es ja auch, ne? Die Nachfrage, die wir bekommen, die ist, wir können manchmal gar nicht alles abarbeiten, weil es schon relativ viel ist.
Also ist nicht nur ein unternehmerischer Wandel, sondern ein gesellschaftlicher
Wandel. Ein gesellschaftlicher, genau, definitiv. Also ja. Ich habe auch gemerkt, so am Anfang, wo ich, also gegründet habe ich ja am 01.01.2018 das Unternehmen und habe schon 2016, 2017 mich damit schon beschäftigt und habe da schon gesagt, okay, ich möchte einen nachhaltigen Verlag gründen, ne, und da kam dann schon von verschiedenen Seiten, wurde ich dann auch so ein Stück weit belächelt, ja, es ist schön, was du machst, es ist eine Nische und wird sicherlich schon ein paar Leute finden. Jetzt nach der Zeit merken wir eigentlich, dass es eher andersrum ist, dass es keine Nische ist, sondern dass es eher der neue Standard wird. Uns fragen Firmen an, wo ich vor 3 Jahren niemals gedacht hätte. Oder ich frage mich manchmal, wie kommt ihr auf uns? Es sind auch große Unternehmen, große Konzerne. Und da merkt man schon, da ist schon ein Denken, Umdenken da.
Also Sie drucken auch für andere Firmen, also für externe Anbieter können Sie auch anfragen.
Genau, das ist auch so ein bisschen, also wir produzieren auch selbst, also die Bücher oder Printprodukte, also wir haben sozusagen so 3 Säulen vom Unternehmen, das ist die Forschung, dann der Verlag und die Buchproduktion. Und zu dem Thema Anreiz, was wir auch machen, ist halt, dass wir auch zeigen mit unseren Büchern, mit dem Verlag, was ist denn eigentlich alles so möglich, ne? Also was kann man denn machen, also unsere Produkte sind schon recht ausgefallen, auch was die Illustration betrifft. Also es ist jetzt kein Standard, das ist auch nicht das, was wir wollen. Also wir können auch Standardsachen machen, machen wir auch. Aber wir wollen auch so ein bisschen so über den Tellerrand schauen oder auch zeigen, was so geht und dadurch auch einen Anreiz schaffen, andere Unternehmen oder andere Agenturen zu zeigen, hier, guckt mal, das geht, das ist möglich. Also man kann auch außergewöhnliche Sachen auch nachhaltig produzieren. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Lackierung sein, UV-Lack oder so eine Sachen halt. Ne? Das kann auch eine gute Illustration sein mit einem guten Papier. Also wir beraten nicht jede Firma. Es gibt schon gewisse Prinzipien, die wir auch als nachhaltiges Unternehmen haben. Also es hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit oder auch mit, ja, also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die vielleicht also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die vielleicht jetzt in der Rüstung tätig sind oder so. Das sind ja auch manchmal große Konzerne, die auch da vielfältig arbeiten, ne, die in verschiedenen Richtungen arbeiten. Aber wenn so ein Konzern auch in einem Rüstungsbereich tätig ist und vielleicht ein nachhaltiges Produkt rausgeben würden wollen, das geht halt nicht. Ne? Und wir sind auch ein Vegan-Verlag. Also es klingt jetzt, oder wir schauen halt schon, dass die Produkte auch vegan sind und wir haben jetzt zum Beispiel für den Fleischerfachverband, ich weiß nicht, wie er heißt oder so, da jetzt eine Jahresbroschüre rausbringen, das beißt sich halt so ein bisschen auch mit der Identität und der Kommunikation. Wir schließen jetzt nicht prinzipiell jetzt gewisse Sachen aus, weil ich sag mal, das kann man vielleicht vergleichen mit dem Wursthersteller Rügenwalder Mühle. Der hat ja auch anfangs ja nur Fleischprodukte hergestellt und dann umgestellt auf vegane Produkte. Und dann gab es da auch einen relativ großen Shitstorm, dass man sagt, ja, ihr wollt ja nur jetzt ein grünes Image euch verpassen und so weiter. Und die haben aber tatsächlich so weit gearbeitet und hatten auch wirklich eine Intention dahinter, da was zu ändern. Und ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr haben die mehr Umsatz gemacht mit veganen Produkten als jetzt mit Fleischprodukten. Und deswegen würde man von vornherein nicht, würde ich da nicht sagen, nee, ich berate jetzt so eine Firma wie Rügen, also wie anfangs Rügenwalder Mühle, jetzt nicht nur, weil es ein Fleisch, sondern Produzent ist, sondern jeder Schritt in die richtige Richtung, sei es auch nur so klein, ist ein guter Schritt. Mhm. Ne? Also, und ja, das muss man dann immer abwägen im Einzelfall.
Aber trotzdem ist Greenwashing ja auch ein Problem, ne? Also die Behauptung von ökologischen Prinzipien, ist das ja ein drängendes Problem, was Ihnen immer wieder begegnet?
Ja, also auch wenn wir jetzt mal zurückkommen auf das Thema im Buchbereich, Buchbranche, da gibt es auch Unternehmen oder so, die auch sagen, ja, wir sind nachhaltig oder sind vegan und das, wo man dann auch weiß oder wo man dann auch weiß, dass da ein bisschen getrickst wird mit der Formulierung. Man kann ja auch viel mit der Formulierung so ein bisschen also ich kann zum Beispiel einen Buchblock vegan machen, indem ich dann Hotmelt nehme, also einen Kunststoff, Klebstoff, aber der ist dann halt nicht nachhaltig. So, und das ist so einerseits suggeriere ich bin nachhaltig vegan, wie auch immer, oder ich verwende einen veganen Klebstoff und nachhaltiges Papier, aber die Klebung an sich ist halt nicht nachhaltig, was dann eher verschwiegen wird. Das sehe ich dann so ein bisschen kritisch. Aber das ist nun mal so, es gibt nun mal in jeder Branche auch Firmen, die dann aufspringen auf den Zug und dann Profit versuchen draus zu schlagen. Wir werden auch kopiert, also teilweise auch dreist, wo Textstellen von der Webseite übernommen werden oder wo auch Ideen auch geklaut werden, muss man so ganz klar hart sagen. Da haben wir auch am Anfang überlegt, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Aber im Endeffekt, wir verfolgen das nicht weiter, wir beobachten das, aber wir nutzen eher die Energie und versuchen neue Sachen zu entwickeln, wo wir dann sozusagen uns noch weiter hervorheben. Also wir haben auch so ein paar Entwicklungen jetzt hinter uns, wo wir sagen, da sind wir einen guten Schritt weiter und das kann uns keiner so leicht nachmachen.
Das wären was für Entwicklungen?
In dem Bereich Klebstoffen, Bindung zum Beispiel, Druckfarben sind wir da weiter.
Also da haben Sie schon ein Alleinstellungsmerkmal, sich
in der Arbeit. Da haben wir, genau, und das ist eher so den Fokus, die Energie, die wir dann drauf lenken, dass wir sagen, wir nutzen unsere Energie und fokussieren uns da auf das Weiterkommen, anstatt auf das, was vielleicht andere versuchen nachzumachen oder ihren Vorteil draus zu ziehen.
Vielleicht nochmal auf die Spezifika in Ihrer Branche. Es ist ja schon irgendwie ein Sonderfall, dass man quasi inhaltliche Betreuung, weil Sie produzieren ja auch Romane und Kinderbücher, und die Produktion in einem Unternehmen macht. War das von Anfang an so
genau vorgesehen? Genau, das war so vorgesehen, weil Nachhaltigkeit beginnt halt oder beginnt halt nicht mit dem Drucken und endet dann mit der Auslieferung, sondern es ist eigentlich der gesamte Wertschöpfungsprozess von so einem Buch, muss da halt betrachtet werden. Ne? Es ist bei so einem Buch, da hängen so viele Menschen eigentlich auch drin und so viele Faktoren. Ne? Also das sind, ob das jetzt das Lektorat ist oder der Autor schon alleine. Das erste Buch aus Graspapier war ja von der Sophie Frohnauer. Sie hat das Buch ja geschrieben, da war sie 13 oder 14. Und das war halt auch so ein Gedanke, wo ich mir gesagt habe, okay, das erste Buch weltweit, das erste vegane Buch aus Graspapier soll halt von einer jungen Autorin sein. Das ist ja auch was Nachhaltiges, dass man jemand Junges eine Chance gibt, sich zu verwirklichen. Ne? Das ist ja auch das, was wir mit den Künstlern machen. Wir geben auch jungen Künstlern die Chance, bei uns Cover zu gestalten oder so. Also und diese Nachhaltigkeit zieht sich dann weiter im Lektorat, auch mit den Mitarbeitern. oder mit den Dienstleistern, mit denen man zusammenarbeitet, dass man da auch einen guten Kontakt pflegt, dass man auch schaut, wie arbeiten die, wie sind die Arbeitsbedingungen. Also wir gehen auch in die Firmen rein, schauen uns das ganz genau an, was die da machen und geben auch Empfehlungen, wenn wir merken, hier läuft irgendwas nicht so, wie wir es gern hätten.
Was könnten so eine Empfehlung sein?
Eine Empfehlung ist zum Beispiel, oder das, was worauf wir immer Wert legen, ist, ein Beispiel zu nennen, ist zum Beispiel der Druck. Ne? Oder beim Drucken, wenn man jetzt eine Zeitschrift druckt oder ein Buch oder wie auch immer, dann braucht man immer eine gewisse Papiermenge, um sozusagen die Druckmaschine einzustellen, bis die richtige Farbe passt und so weiter. Da gehen erstmal so ein, ist immer unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal so 200, 300 Bogen erstmal durch die Maschine, bevor dann die eigentliche Auflage gedruckt wird. Und diese 200, 300 Bogen, die werden in der Regel als Makulaturbogen entsorgt. Die werden gesammelt, dann weggeschmissen oder nicht weggeschmissen, sie kommen dann, werden dann abgeholt und dann recycelt. Was wir halt machen, ist, wir sagen, okay, nee, wir wollen das nicht, wir wollen ja keinen Müll produzieren, sondern wir fordern diese Andruckbogen immer mit ein. Also das ist ein Bestandteil des Auftrages, dass wir die Andruckbogen mitbekommen. Und das ist zum Beispiel unser Verpackungsmaterial. Also damit verpacken wir auch unsere, also die Bücher oder die Sendung, dass wir das dann als Knüllpapier nehmen oder wie auch immer, dass wir da nicht extra noch irgendwas erzeugen. Oder wir achten zum Beispiel auch darauf, dass bei den Paketen, dass da kein Plastikklebeband ist, sondern wir verwenden halt Papier, Nasskleberollen mit Dextrinleim, solche Sachen halt, um dann halt die Pakete zu verpacken. Keine Kunststoffeinschweißung zum Beispiel, das machen wir ja auch nicht, haben wir noch nie gemacht, machen wir auch nicht. Und solche Empfehlungen geben wir dann halt mit. Ne?
Das ist ja eigentlich was, oder Punkte, die in vielen Unternehmen anfallen, die man quasi dann auch immer übernehmen kann. Ne? Also so eine, verschickt werden muss überall und Füllmaterial braucht man überall. Warum soll man da nicht die Ausschussware nehmen dafür?
Genau, genau. Zum Thema Ausschussware haben wir auch noch so ein, wir haben auch in der Produktion, gibt es auch manchmal so Bücher, die jetzt einen kleinen Schaden haben, also die sind zu schlecht zum Wegschmeißen, aber auch zu gut zum Verkaufen und da haben wir uns auch überlegt, naja, wir wollen die jetzt hier nicht wegschmeißen oder so oder irgendwie, wir haben dann eine Aktion bei uns laufen oder gestartet, perfekt, unperfekt, das heißt, wir haben einen festen Preis, 3,90 Euro und dann kann man dann perfekt, unperfekt Buch quasi dann kaufen und wir geben dann diese Sachen halt dann mit und was wir dann auch manchmal machen, ist, dass wir diesen Betrag dann auch noch spenden an einem Verein. Wir haben das, der letzte war die Kulturloge hier in Dresden. Das ist ein Verein, die ermöglichen halt sozial schwachen Menschen Zutritt zur Kultur, weil meistens haben ja Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel kein Geld für einen Theaterbesuch in der Semperoper oder für ein Spiel bei Dynamo Dresden oder so. Ne? Und die Kulturloge sammelt quasi da Gelder oder auch Tickets oder Eintrittskarten und verteilt die dann an sozial Schwache.
Das ist ein guter Punkt, weil Nachhaltigkeit ja nicht nur auf ökologischen Seiten funktioniert, sondern eben auch soziale Komponenten hat. Ne? Soziale Nachhaltigkeit ist ja auch in Unternehmen ein großes Thema. Bei Ihnen in der Unternehmensphilosophie, wie wird denn das da umgesetzt?
Für mich ist das so ein bisschen so drin, also wir haben jetzt keine direkten Punkte, wo man sagt, ja, das ist jetzt, macht jetzt ein nachhaltiges Unternehmen aus. Also Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch zu schauen, wie sind denn auch die, oder dass man auch den Mitarbeitern auch Freiheiten gibt, was ja auch wichtig ist, die Work-Life-Balance sozusagen. Wir haben viel zu tun, das ist in einem Startup normal, dass wir auch relativ viel Arbeit haben und es läuft nicht immer alles rund, so wie es sein soll, aber man wächst ja damit. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man halt darauf achtet, dass die Mitarbeiter auch ausgeglichen sind oder dass man dann auch so auf individuelle Bedürfnisse auch eingeht. Ja. Genau, also es mangelt eigentlich an nichts. Also ich finde, wir haben jetzt auch immer weiter die Arbeitsplätze ausgerüstet, ausgestattet, dass da auch ein sauberes Arbeiten, besseres Arbeiten da ist. Wir haben vor Corona, oder was heißt vor Corona, wenn derzeit ist es halt schwierig, gemeinsam gemeinsames Mittagessen oder Mittagspause. Da haben wir immer darauf geachtet, dass wir zum Beispiel zusammen kochen oder dass wir auch zusammen Zeit verbringen und dass wir da einfach, ja, so das Gemeinschaftliche auch da ist.
Gutes Betriebsklima.
Genau, das ist halt wichtig, das ist ganz wichtig. Also das steht eigentlich an erster Stelle und das bewahren wir auch. Oder das ist auch ein hohes Gut, was wir auch schützen.
Das sorgt ja wiederum auch für Kreativität am Arbeitsplatz. Okay, ich würde vielleicht noch mal kurz auf diese Unterschiede der Materialien zu sprechen kommen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also die Bücher und Notizblöcke sind aus Graspapier und Süßgraspapier. Mhm. Was unterscheidet die beiden Materialien?
In erster Linie die Zusammensetzung. Also das Graspapier ist ein Papier, das besteht zum einen Teil aus Gras, aus Heu, auch aus Deutschland, wie man es kennt. Also es wird halt geerntet, das Gras, dann getrocknet, sonnengetrocknet und dann werden Heuballen draus gemacht und später werden die Heuballen dann zerkleinert, zu Pellets gepresst und dann gelangen die in die Papiermaschine. Der andere Teil von dem Graspapier, also der eine Teil ist Gras und der andere Teil ist dann noch Holzzellstoff. Das muss man noch beigeben, um die Stabilität beizubehalten. Das Süßgraspapier, das ist ein Papier, das entsteht aus Agrarabfällen, also das ist zu 100% aus Agrarabfällen. Das sind so Zuckerrohr, Reis, Stroh, solche Sachen. Also das ist wirklich baumfrei. Also da ist kein Holzzellstoff drin. Das ist der Unterschied. Also man merkt es auch optisch, ist das Graspapier ein bisschen grünlich, ein bisschen dunkler, also hat auch Grasfasern drin. Es riecht auch nach Gras, also wenn man die Blöcke durchblättert, dann hat man auch einen leichten Duft, einen Grasduft. Das Süßgraspapier hat auch eine Struktur wie das Graspapier, ist aber heller oder es hat eher eine Färbung wie das Recyclingpapier und wir nutzen halt diese Eigenschaften für die jeweiligen Produkte. Also zum Beispiel die Romane, innen drin durch den Fließtext nehmen wir das Süßgraspapier und außen das Graspapier.
Und weil man das besser lesen kann, oder?
Weil man das besser lesen kann, genau. Und für so Sachen wie wie unsere Jahresplaner oder für Notizhefte oder Zeichenblöcke, Zeichenhefte, dafür nehmen wir dann komplett Graspapier. Weil das auch für Künstler sehr beliebt ist, das Graspapier. Dadurch, dass es relativ dunkel ist, kann man beim Zeichnen, hat man mehr Möglichkeiten. Also bei einem weißen Papier kann ich nur dunkler werden. Also ich kann nur Illustrationen in Abstufung dunkler machen. Bei dem Graspapier kann man auch weiße Akzente setzen. Und das erweitert den Farbraum oder die künstlerische Kreativität.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage nach den Perspektiven, mit denen Sie sich gerade in Ihrer Forschungsabteilung befassen. Auf was können wir uns denn von Matterbooks freuen?
Perspektiven, also wir werden definitiv in der Buchbranche oder in der in der Verpackungsindustrie oder auch in der Papierindustrie einige neue Akzente setzen oder neue Maßstäbe setzen. Also da kommen ein paar ganz, ganz tolle Sachen, auch innovative Sachen, auch im Hinblick auf Naturmaterialien und Kompostierbarkeit. Da haben wir ein paar Probleme, gehen wir da jetzt an und logischerweise auch dahingehend auch einige Patente zum Beispiel und genau neue Entwicklungen und wir bauen auch den Forschungsbereich weiter aus. Also wir werden da auch unterstützt derzeit von Projektträgern mit relativ hohen Summen, bauen den Bereich weiter aus, stellen Mitarbeiter ein, werden Laborgeräte noch anschaffen, Messgeräte und Prüfverfahren und solche Sachen halt.
Aber Sie können noch keinen Einblick über eventuell neue Produkte geben?
Also das eine ist auf jeden Fall der Klebstoff. Da sind wir jetzt dran, das wird jetzt als demnächst kommen, dass wir sozusagen Bücher jetzt rausbringt, die komplett biologisch abbaubar sind, kompostierbar sind. Es geht weiter mit der Bindung Druckfarben. Da sind wir auch dabei, dass wir Druckfarben haben, wo die Farbstoffe auch pflanzlich sind. Also bisher ist es so, dass Druckfarben, es gibt Mineralölfarben, die freie Farben, die wir verwenden. Also das sind, da hat man sozusagen in den Druckfarben das Mineral durch Pflanzenöl ersetzt, Leinöl. Aber die Pigmente sind immer noch, werden immer noch chemisch, also mit chemischen Komponenten hergestellt, was jetzt nicht zwangsläufig schlecht ist. Aber diese Farbstoffe, da entwickeln wir halt pflanzliche Farbstoffe.
Okay, dann danke ich Ihnen vielmals für den Einblick.
Sehr gerne.
Und wünsche viel Erfolg weiterhin mit den Ideen und mit den Produkten hier in der Firma.
Vielen, vielen Dank.
Ja.